Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Meine lieben Hörer von dem Autokino, hier ist Maxe und bevor es gleich losgeht, ein kleiner Verbraucherhinweis. Dazu mache ich Musik mit meinem Mund.
Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei der Werbung. Mein Name ist Max Nikolas Maria von Nachtselm und heute dreht sich in der Werbung alles um Vodafone. Genauer gesagt um das Vodafone Giga Cable Max. Denn das macht euch das Internet einfach ein Stückchen besser. Ja, viele von euch kennen das Internet, viele von euch nutzen das Internet, viele von euch brauchen das Internet, um Sachen zu bestellen, um Sachen zu schauen, um Sachen zu spielen und auch um Sachen zu hören. Dafür ist es da. Und Vodafone macht die ganze Sache noch besser, denn die holen das Maximum aus eurem Internet heraus. Also mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde schicken die euch direkt auf die Datenautobahn und da könnt ihr surfen, bis der Arzt kommt. Und das Ganze nur für 39,99 Euro im Monat. Keine versteckten Nebenkosten, keine irgendwann geht das Ganze mal unnötig nach oben. Nein, es bleibt bei 39,99 Euro und holt immer das Maximum aus eurem regionalen Internet raus. Das klingt doch richtig, richtig toll. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Infos, dann geht auf vodafone.de/gigacable. Ja, geht auf vodafone.de/gigacable. Aber mehr Infos gibt es auch in den Shownotes. Und ich bin froh, dass Max immer noch im Hintergrund singt und mir zum Glück gar nicht auf den Sack geht. Aber was mir nicht auf den Sack geht, ist Vodafone Gigacable Max. Das macht einfach alles ein bisschen schneller und besser. Und damit schicke ich euch in die neueste Folge dieses Podcasts.
Hallo. Hallo. Kannst auch aufhören, wenn du Lust hast. Würde gehen. Nicht? Ah, okay. Dann halt nicht. Klingt auch gar nicht schlecht, was du da machst. Das ist ja wirklich gut. Na dann, ist auch cool. Ah, hast es fertig, ja? Das ist doch super. Tschüss. Viel Spaß mit der neuen Folge.
Na ja, gut, dann würde ich sagen, hallo.
Hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Autokino.
Genau, wir sind's, Maxi und Chrissy. Und das Coole ist, wenn ihr jetzt diesen Podcast gerade hört, ne, und euch sagt, ich würde mir die auch mal ganz gerne anschauen oder gucken, wie die gestikulieren, während die das erzählen,
ja,
dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr Patrone bei uns werdet. Auf der Seite kriegt ihr nochmal alles erklärt. Wir überlegen uns nochmal genau, wie wir das online stellen. Und dann könnt ihr uns quasi schauen. Wir haben hier so eine schöne Kulisse gebaut, die schön leuchtet jetzt hier im Hintergrund. Wir werden gerade beleuchtet. Wir sitzen im Studio Stenger, der filmt das Ganze. Und ihr könnt euch das alles auch anschauen. Und das Coole ist, wenn ihr Patrone bei uns seid, kriegt ihr den Podcast sogar einen Tag vorher. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, ne?
Ja.
Super. Meine Güte, Max, Corona-mäßig ist ganz schön was los. Wir müssen auch über solche Themen reden, ne? Beim Autokino.
Möchtest du darüber reden?
Ja, ich will schon ganz kurz darüber
reden. Dann rede doch darüber.
Denn ich...
Erstmal schön ein schöne.
Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Panik, ne? Weil ich habe ja eine Lungenkrankheit. Ich bin ja Asthmatiker. Mhm. Und deswegen habe ich ja tatsächlich so ein bisschen Panik.
Aber ist es überhaupt schlimm für Lungen, für Asthma-Patienten? Ist es schlimmer als für normale Leute, die keine Asthma haben?
Weiß ich nicht, ich habe mich noch nicht getraut zu
googeln. Das ist doch, aber da liegt schon mal das große Grundproblem, dass nämlich keiner irgendwas weiß, aber alle sich erstmal panisch durch die Gegend rennen, wie die Hühner.
Naja, also wovon wir immer irgendwie alle ausgehen, ist ja, dass wir relativ normal gesunden Leute, und ich schätze, ich bin so einer, hoffentlich, dass wir genug Abwehrkräfte haben, damit wir da durchkommen. Aber natürlich habe ich natürlich kennen wir auch ältere Leute, ne? Und da denke ich mir so, Mann, ey, die armen alten Leute, die haben jetzt bestimmt richtig Angst. Stell dir mal vor, du liegst jetzt im Krankenhaus und dann geht dieses Coronavirus um und du liegst ja auch noch im Krankenhaus und da sind nur kranke Leute. Da hast du schon Angst. Dann kriegst du eine Lungenentzündung und dann war's das, ne? Das ist schon heftig. Aber wir haben Gott sei Dank hoffentlich noch ein paar Jahre und ich hoffe auch, dass diese Corona-Geschichte hier bald weg ist. Wie findest du es?
Gerade trinken wir gerade mein erstes Orangina. Ist ganz gut.
Not sponsored, muss man vielleicht dazu sagen. Nee. Wir haben hier Getränke auf dem Tisch stehen, aber das ist nicht wie bei einer Pressekonferenz vom FC Bayern oder den Rocket Beans, dass diese Getränke alle unsere Sponsoren sind, sondern wir haben das vorhin einfach gekauft.
Palettenweise haben wir gekauft. Geld. Wir haben geil gehamstert fürs Studio.
Wir haben geil gehamstert, ja. Ja, aber du hast so überhaupt keine Panik oder was?
Also ich habe mich erstmal, meine Schwester ist ja Apothekerin, habe ich mich natürlich erstmal mit der drüber unterhalten, die natürlich wahnsinnig genervt ist, weil alle Leute in die Apotheke stürmen, haben keine Ahnung. Die ist ja Apothekerin in der Schweiz, in Zürich. Und dann kommen sie auch, haben Sie noch eine Maske? Und dann wollen die Leute halt irgendwie alle Masken und Desinfektionszeug und alle kriegen Panik und rennen wild rum. Und die ist einfach nur genervt, weil die natürlich sagt, erstmal ist es einfach nur ein Grippevirus, der natürlich für ältere Leute oder Leute mit Vorerkrankungen gefährlich ist, aber das sind normale Grippeviren auch. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Und dass da jetzt so eine Panik drum gemacht wird und dass jetzt alles zugemacht wird und sonst irgendwas. Ich meine, es geht ja eigentlich nur darum, um die ganze Sache einzusetzen. Man sagt ja, 70% der Leute werden es kriegen irgendwie. Ob das jetzt sich größer auswirkt oder kleiner, das ist pro Körper auch wirklich, also das ist bei jedem individuell. Es geht ja nur darum, dass nicht alle auf einmal bekommen, sodass man halt einfach sich genug um alle einigermaßen kümmern kann. Und wenn halt alle jetzt irgendwie gleichzeitig ins Krankenhaus rennen, dann geht es halt nicht. Deswegen muss man halt versuchen, das sozusagen in Etappen abzuhandeln. Ich habe davor überhaupt keine Angst. Ich habe wirklich wahnsinnige Angst vor den Menschen, weil ich merke ganz schnell, wie so eine Stimmung innerhalb von 2 Wochen in einem Land kippen kann, finde ich irgendwie gerade. Also man merkt es schon.
Das schon gemerkt, ich habe mir heute die Hände desinfiziert nach dem Handschlag, ne?
Ja, das war auch toll. Ja. Also, war auch ein Geste des Vertrauens in der Freundschaft. Wenn der Freund, hi! Zeug dann auf die Hand. Aber nee, ich war letzte Woche, also hab's ja schon dir vorhin erzählt im Privaten und noch im Stenger, so ein Kumpel aus der Community, der dann irgendwie erzählte, dass er im Supermarkt war und hinter ihm halt auch so ein Opa, so ein Prepper mit Mundschutz und auch wahnsinnig aggressiv und wahnsinnig viel gekauft. Gibt's ja auch dieses eine Bild, ich weiß gar nicht, man sagt, das sei das Offenmacht, aber ein Mythos, wo dieser Typ mit dieser Riesengas mal und dann dieses ganze Ding da und alles nur aufs Band schmeißt. Du siehst,
das war Kool Savasch. Was macht Kool Savasch eigentlich? Ich hab vorhin drüber nachgedacht, wie witzig es wäre, Kool Savasch, die Apokalypse geht los, dann merkt er einen Dosenöffner vergessen zu kaufen.
Den Tweet gelesen. War ein guter Tweet. Aber ich finde, für Corona, wir haben schon gute Corona-Tweets abgesetzt.
Ja, du hast einen richtigen heftigen Tweet rausgeballert.
Gute Corona-Tweets, dafür hat sich die ganze Nummer schon gelohnt. Ja. Ich bin wirklich ein bisschen, also ich finde es halt krass, wie schnell, ich hab's auch vorhin schon zu Stenger gesagt, wie schnell die Stimmung so kippt und wie schnell komisch die Leute werden und sowas mit diesen ganzen Hamster-Einkäufen und sowas, alles ein bisschen unkontrolliert. Es basiert auch meiner Meinung nach alles ein bisschen zu sehr auf uninformiert, weil ich glaube, wenn man sich 10 Minuten Zeit nimmt, sich im Internet einliest und sich ein bisschen schlau macht über die Krankheit, kann man einfach, also auch, dass sich alle diese Masken kaufen, diese Maske ist ja eigentlich nur effektiv, wenn du es selber hast und nicht willst, dass du Leute in die Fresse hustest. Deswegen so dieser Maskenkauf ist absolut auch, ist übertrieben und Quatsch. Du merkst halt, dass die Leute nicht sich so richtig schlau gemacht haben. Und ich finde,
Lance Butters zum Beispiel, kein Problem.
Lance Butters denkt da schon seit 6 Jahren drüber nach. Ja. Also einfach, der ist auch voraussichtiger Typ.
Stell dir mal vor, Crow bekommt Corona. Dann sagen doch alle
Crow, Leute. Corona heißt
es. Ja, Corona. Wie kann das denn passieren? Also weißt du, wie ich meine? Das kann ja wirklich nicht. Das kann ja gar nicht sein. Wie denn? Ja, also
ja.
Aber
keine Ahnung,
und das Geile ist ja auf Bild.de, ne? Also ich meine, ich habe ja zu Hause noch
Bild.de ist wirklich
ich bin ja jeden Tag mittlerweile auf Bild.de, weil ich mir einfach denke, Marc, ich will gucken,
also für die haben die Leute, Zeit ihres Lebens, glaube ich.
Wie sind die Leute drauf? Ne, weil ich wissen will, wie sind die Leute drauf, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe? Und Bild.de gibt's ja News-Ticker dazu. Und das Geile ist so, jetzt, was deutsche Promis über Coronavirus denken. Und ich meine, das ist ja eine Sache, da muss man wirklich, finde ich, muss man mit Samthandschuhen anfassen. Da sollten sehr schlaue Leute reden. Ich glaube, Jürgen Klopp wurde neulich gefragt, was denken Sie über den Coronavirus? Und dann sagt er halt so, ey Leute, hört auf, irgendwelche Promis zu fragen. So, ich bin Trainer von der Fußballmannschaft. Was soll ich euch erzählen über den Coronavirus? Ich bin kein Arzt, ich habe keine Ahnung.
Lest euch einfach durch.
Lest euch durch, informiert euch bei Leuten, die Ahnung haben, die das beruflich machen und fragt mich nicht, Leute, ich muss hier in der Fußballmannschaft trainieren, ich habe so viel Ahnung wie du und der. Und aber Bild.de hat das Gleiche gemacht, haben auch Promis gefragt und dann so Pietro Lombardi und so.
Ey, da kann ich, so Dumpertz-Meinung dann noch, ne? Ja. Ey, das ist halt alles nicht förderlich, ich finde das halt alles nicht geil. Deswegen informieren, ruhig bleiben, nicht durchdrehen und sich erstmal fragen, was passiert. Also wirklich, ist ja gerade wieder der Beweis, wenn die Leute jetzt bei einer Grippe, wir reden hier von der Grippe, schon so ausrasten, was ist denn mal, wenn was richtig Wichtiges ist? Mhm. Wenn dann wirklich irgendwann mal die Wirtschaft einbricht oder sowas. Wir sind einfach alle sofort instant tot. Also es ist doch absolut Wahnsinn, wie gerade alle so ganz komische, ich mag das nicht, das macht mir Angst, mir machen die Menschen Angst.
Also ich muss sagen, ich war jetzt, hab sehr viel Zeit jetzt wieder im Norden verbracht. Mhm. Ich habe da ja noch eine Residenz, kann man so sagen. Und dort sind die Leute relativ entspannt gewesen. Mhm. Und wo ich da war, das ist ein relativ linkes Wohngebiet. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute sind da ein bisschen schlauer. Mhm. Und da war irgendwie so alles easy. Da habe ich gestern easy noch Desinfektionsmittel für die Hände gekauft.
Ja, klar. Hast du das Video gesehen vom Aldi, da irgendwas durchs Internet ging, wo die Leute in den Aldi reinrennen, als wäre es komplett vorbei?
Nee. Wahnsinn. Da muss ich mich einklinken, hat mit Corona nichts zu tun. Nee? Gab's einen Verkauf von Elektronikgeräten. Das ist aber jetzt fehlgeleitet, dass das jetzt rauskommt. Okay, also
dann wurde das im falschen Kontext präsentiert.
Ganz genau.
Da beginnt's nämlich schon wieder. Die Leute fangen, die Videos werden aus dem Kontext gerissen. Ja, ey, keine Ahnung. Ich finde immer sowas, wie du es schon richtig sagst, man muss mit Fingerspitzengefühl anfassen. Deswegen, ich will auch gar nicht so eine breite Meinung zu haben. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, es ist immer wichtig, ruhig zu bleiben, sich zu informieren. Und dann nochmal irgendwie die Tatsachen zu betrachten und wenn man sich die Zahlen anguckt und sonst irgendwas. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele, die sagen so, das wird uns was verheimlicht, sind schon viel mehr Leute gestorben.
Die da oben,
ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal den Zahlen glauben, die da liegen. So. Und ich kann jetzt nicht mutmaßen. Es gab auch zum Beispiel, ich war letztens auf YouTube, und dann gab es ein Riesenvideo darüber, von so einem YouTube-Verschwörungstheoretiker, der dann gemeint hat, dass der Anschlag in Hanau überhaupt nicht von einem Rechten war und sowas. Und das Video hatte 500.000 Klicks und Leute und drunter so, ja, das stimmt und sowas. Und das ist alles so gefährlich gerade mit dieser komischen so Halbwissen. Da hörten dann so, ja, ich habe hier Sprachnachrichten, da hörst du irgendwie so, ja, also mein Cousin hat gesagt, dass gerade eine Motorradgang bei denen im Laden rumgeschossen hat. Und dann wirst du halt so, ja, ist halt irgendeine Sprachnachricht von irgendwem. So, was ist denn daran der Beweis? Ich weiß ja nicht mehr, wer das ist. Mhm. So, und da, es ist immer so dieses, ne, dadurch, dass wir halt in so einer sehr kommunikativen Welt leben können, halt auch sehr, sehr viele Leute Sachen ins Internet spülen. Und es kann halt sehr, sehr schnell Dinge publik werden. Ich muss dann trotzdem, irgendwo muss man sich halt auf eine Sache verlassen, auf eine Quelle. Mhm. Und ich glaube, sich das alles mit Ruhe anzugucken und nicht in Panik zu verfallen und nicht den Verschwörungstheoretiker und nicht das Aluhütchen rauszuholen, ist der erste Schritt für einen ruhigen Umgang damit. Mhm. So. Und nicht so dieses, wir müssen jetzt irgendwie Kool Savas, der dann ganz stolz seine Prepper-Vorräte im Keller zeigt irgendwie. Und er hat ja auch King of Pre-Ops sich selber drunter genannt, wo ich mir auch dachte, Mann, du warst echt mal ein cooler Typ, Alter. Du bist richtig scheiße geworden. Schade. So ist es halt. Ich find's wahnsinnig ätzend gerade, aber so ist es halt. Also mir macht das alles keinen Spaß, aber es ist ja eh ein Kackjahr bis jetzt. Also es ist ja wirklich das schlimmste Jahr ever irgendwie gefühlt.
Voll.
Dann jetzt noch mit Griechenland und was weiß ich. Also du guckst ja nur drauf und bist die ganze Zeit so, oh Gott. Ich habe heute ein sehr, sehr schönes Meme gesehen. Da war das war das Foto von Jumanji, von wie er das spielt. Und dann so, whoever played this year, whoever has begun to play this game on January 1st, please end it really quickly. So, weil es sich einfach nur anfühlt, wie als wäre alles irgendwie aus den Fugen.
Das stimmt. Gut, ich würde sagen, wenn die Apokalypse aber eintrifft, dann werden ja die Leute viel mehr Podcasts hören, weil die können ja nicht mal aus dem Haus gehen.
Und das hat meine Mutter auch gesagt, du kannst dann viel mehr streamen, dann gucken viel mehr zu.
Ja, genau.
Das war der Gedankengang meiner Mutter. Dann viel mehr streamen, Maxi.
Ja, ja.
Für dich lohnt sich das. Ja, vielen Dank.
Und deswegen, falls die Apokalypse ausbricht, dann machen wir dann, wird sich beim Stenger einquartiert hier.
Ja. Und dann machen wir 24 Stunden live.
24 Stunden Apokalypse-Stream. Wir dürfen uns noch nicht anstecken, sonst ist es blöd.
Nö.
Aber das fliegt ja nicht durch die Luft, ne?
Das Virus. Nee, es fliegt nicht durch die Luft,
Christian. Das heißt nur mit Kontakt. Es
fliegt nicht durch die Luft.
Kontakt mit anderen Menschen.
Ja. Hände geben zum Beispiel.
Wie ist es eigentlich bei deinem Partner? Hat er Panik, der Conny?
Total.
Ja?
Der hat Panik, ja. Also was heißt Panik?
Aber der arbeitet ja auch mit Kindern, ne?
Ja, das ist richtig. Also da gibt's ja auch schon die ganze Zeit Gerüchte, dass halt Pläne geschmiedet werden, dass auch Kitas geschlossen werden und Hort und
da sind die Japaner ja ganz krass. Und die Japaner sind ja so heftig.
Ja,
die haben einfach gesagt, alle Schulen zu, 2 Monate lang. Fuck it.
Ja.
Ja.
Das ist halt, da hatten wir es vorhin, Max, drüber. es macht halt dahingehend Sinn, um auch wirklich irgendwie eine Brücke einzureisen. Also eine Brücke einzureisen für diesen Virus. Zu sagen, je mehr Leute man irgendwie von der Straße weghält.
Ja, war halt jetzt erst Karneval, ne? Das ist halt dann dieses.
Das ist das Problem, wo ich halt Millionen von Menschen gegenseitig getroffen und umarmt und berührt haben und begegnet sind, gebumst auch wahrscheinlich. Also deswegen. Also Conny hat auf jeden Fall da sehr große Bedenken. Mehr als ich. Ich bin da eher so der. Ich spiel's jetzt nicht runter oder so, aber ich sag, ich bin eher so der faktenbasierte Typ. Mhm. Ich habe zum Beispiel, das hatte ich dir auch geschickt, dieses Interview gelesen mit diesem Oberarzt, der gerade in Quarantäne sitzt. Der hat den Coronavirus und der hat ein sehr gutes Interview gegeben. Das solltet sich alle mal angucken, gibt's beim Spiegel, müsst ihr mal ein bisschen googeln. Spiegel Online, Oberarzt, okay. Corona, es sind vielleicht so ein paar Begriffe. Und der erklärt einem ganz gut, was los ist mit ihm. Also der hat zum Beispiel überhaupt gar keine Symptome. Der hat es von seiner Tochter, die hat es irgendwie aus einem Italienurlaub mitgebracht. Mhm. Und die sind beide klinisch fit. Und er muss es halt aussitzen. Aber so, es ist noch keine Zombie-Apokalypse. Also deswegen.
Ich glaube, die Leute haben auch busy viel von sowas geguckt, ne?
Bisschen zu viel Roland Emmerich.
Ja, zu viel Roland Emmerich, zu viel Zombie-Filme, zu viel Outbreak. So, das ist halt, das merkst du schon. Mhm. Ich glaube ernsthaft, dass es da voll mit reinspielt. Dass die Leute es einfach so, ich hab das gesagt, die suchen danach. Also die sind so richtig so, was? Grippe? Hamster! Du bist so, Mann, Digga, Grippe, habt ihr schon mal eine Grippe gehabt? Seid ihr dumm? Mhm. Also klar ist die stärker, was die Lunge angeht. So, du kannst davon eine stärkere Lungenentzündung bekommen. Aber beruhigt euch mal. Furchtbar. Ich habe einfach nur Schiss. Ich habe den gleichen Schiss wie Conny, weil ich ja auch Ende April nochmal
im Kindergarten arbeite.
Noch im Kindergarten arbeite, nochmal nach Disneyland fahre, nach Paris, und dann will ich natürlich hin.
So, stimmt, wir wollen ja jetzt ins Disneyland. Also das ist etwas, wo ich die Angst mit ihm in einer gewissen Form teile, weil egal, ob es jetzt wirklich schlimm ist oder so, wenn die sagen, ey Leute, es kommt Paris, keiner mehr rein, keiner mehr raus und fertig.
Aber weißt Frankreich du? Macht ja eigentlich erst ab Pandemiestufe 3 da ordentlich Rabatz, und die haben gesagt, die sind noch meilenweit in 3, die sind jetzt auf 2, aber 2 ist auch sehr, sehr ausufernd groß.
Mhm, okay, ist noch Platz nach oben.
Also wir haben da auch schon uns reingelesen.
Ich glaube im Gegenteil, ihr werdet wahnsinnig geil in Disneyland-Erfahrung haben, weil voll viel nicht hingehen.
Geil.
Das glaube ich.
Ja. Nach Grippe und dann stellt sich raus, jetzt ausgebaut, dann müssen wir im Disneyland bleiben. Blöd.
Mm.
Ist sehr doof.
So, Juhu. Und am besten immer viel fahren, damit die Viren weggeweht werden. Ja.
Hey Mickey! Hey Mickey! Hey
Pluto! das ist wahnsinnig krass. Alle reden halt davon.
Ja, alle reden davon. Eigentlich wollte ich auch gar nicht darüber reden, weil ich das alles so, wenn ich irgendwo hingehe, gestern dann auch so, das macht ja auch dann.
Also die Leute interessieren doch bestimmt deine Meinung und unsere Meinung oder was wir so,
ja,
was
klar,
wir
so aber, darüber denken. Ja.
Und deswegen wollte ich darüber schon ganz kurz reden. Also wie gesagt, ich lebe halt mit einer Freundin zusammen, die ist halt auch ein bisschen panisch. Aber das ist, ich glaube, das ist.
Aber vor was ist sie denn panisch, dass sie Grippe kriegt? Oder vor den Leuten auch? Angst?
Nee, die hat Angst, den Virus zu bekommen.
Okay.
Ist tatsächlich so, aber jetzt nicht, wie sie nicht wirklich panisch.
Aber ist eine gesunde Frau.
Ja, wir gehen einkaufen, ganz normal. Wir reden mit Leuten ganz normal. Es ist alles noch im grünen Bereich.
Ey, ich glaube, am Ende des Tages wirst du es einfach, irgendwann wird es wahrscheinlich jeder einmal von uns gehabt haben. Fertig. Ich bin so ein Typ, ich habe die ganze Zeit die Hände im Maul. Ich bin den ganzen Tag nur so. Meine Hände sind immer am Mund.
Ja.
Ich bin der Erste, der es kriegt. Wahrscheinlich habe ich es schon seit Orlando. Ich kriege ja schon Zustände, wenn ich 10 Minuten nicht. Dumm ja. halt. Dumm.
Gut, das könnt ihr jetzt nicht sehen.
Ja, das war natürlich nur den Podcast, war ein visueller Gag, Leute.
Aber
stellt euch einfach Hände im Gesicht Gag, vor.
Stellt euch einfach Max vor, wie er die Hände im Gesicht hat.
Gut.
Abgefahren. Ja gut, aber so viel dazu. Ja, und ich habe 3 Tage lang Urlaub gemacht und habe mir diesen Coronavirus angeschaut. Ich habe mal eine Folge Dr. Psycho geschaut. Kennst du das eigentlich noch? Mit Christian Ulmen?
Habe ich nie gesehen.
Das ist wahnsinnig schlecht. Ich habe die erste Folge geschaut. Christian Ulmen ist halt er selbst, also gut. Es macht immer Spaß, Christian Ulmen zu gucken, finde ich. Meiner Meinung nach, aber, Alter, dieser ganze Cast, also guckt euch das mal bitte gerne an, das ist wirklich unglaublich, das ist dermaßen schlecht gecastet, unfassbar schlechte Schauspieler, es hat mich einfach nur wahnsinnig gemacht. Und was ich die letzte Zeit sehr, sehr häufig geschaut habe, ich habe es dir schon erzählt, ich habe es euch schon erzählt, ist Jonathan Mese-Material. Jonathan Mese, die Ameise der Kunst. Für alle Leute, die das ein bisschen näher interessiert, wir haben nochmal eine halbe Stunde Patreon-Gespräch darüber gehabt, ich und meine Freundin. in Chris und Paula schauen Dokus. Das ist wirklich einfach nur ein absurder Typ. Ich hatte so viele Gespräche über Instagram wie noch nie mit Leuten, die gesagt haben, also wirklich, der Typ geht gar nicht. Und Leuten, die geschrieben haben, ich liebe diesen Typen. Und
spaltet.
Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass es aus zwei verschiedenen Lagern kam, sondern oft ist es ja so, die Trottel schreiben dann das und die, von denen man denkt, yo, die finde ich schlau, die schreiben das. Ja? Und die...
Das hat sich diesmal gemischt?
Es war wirklich, es war unglaublich. Es war unglaublich. Hätte jemand gesehen, der in einer Szene so stark polarisiert hat. Und das finde ich genial. Und deswegen guckt euch das mal an. Jonathan Mese, Material, die Ameisenkunst, kann ich wirklich jedem nur sehr, sehr empfehlen.
Ich möchte auch ganz kurz einfach nochmal sagen, das ist, weil wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, wir müssen jetzt auch nicht eine halbe Stunde eine Review draus machen, aber ich muss nochmal sagen, das Autokino-Event war wirklich zauberhaft.
Das war gar nichts, ne? Also ich wollte jetzt das Autokino-Event.
War gar nichts.
Das war nichts, Leute. Also wenn ihr da wart, wisst ihr...
Ja, also wir haben mega Gas gegeben, aber ihr wart einfach sauschlecht.
Es war echt schlecht, ja. Es war richtig schlecht.
Nee. Ich habe für mich entschieden, dass es mein Lieblings-Autokino-Wochenende war.
Ja.
Und mein Lieblingsauftritt von uns.
Mhm.
Und mein Lieblingsparty mit dem berühmten Cotton Eye Joe Polonaise. Es war ein geiles, hat richtig Bock gemacht.
Nur der Sonntag hat nicht mehr so viel Bock gemacht. Weil Sonntag waren wir, glaube ich, alle klinisch wie tot. Ne?
Es ist halt einfach, ey, wie wir da saßen in diesem Ding, in dieser Karaoke-Geschichte. Da ging gar nichts mehr.
Ich fand das Format wahnsinnig witzig. Für alle, die nicht dabei waren, wir hatten, oder die überhaupt gar nicht, die heute zum ersten Mal im Autokino hören. Gibt's ja ständig, kommen ja tausende von Leuten, die uns
Hi.
Jedes Mal, hallo erstmal, ich bin's Chris, das ist Max. Wir haben jedes Jahr einmal im Jahr haben wir ein Autokino-Event in Aschaffenburg und das ist total zu einem Familien-Event geworden, denn es kommt quasi so der engere Hörerkreis, so, keine Ahnung, 600 Leute pilgern nach Aschaffenburg. Es geht an einem Tag in ein Kino oder in ein Theater. Wir machen da was. Am zweiten Tag geht's immer ins Stadttheater. Ist jetzt schon ein paar Mal ausverkauft gewesen. Und also es war eigentlich immer ausverkauft bis aufs erste Jahr. Und danach ging es ins Quincy Schulz. Das ist hier ein Club. Da hat dann der Stenger aufgelegt. Und das fand ich übrigens so geil. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand guckt mich an. Guckt so einen Stenger an. Oh, ich glaube, das war die Lisa, die hat gemeint so, der ist auch immer drauf, oder? Also der kann immer. So, es war so, wir waren doch gerade eben noch True auf der story. Bühne, ja. Stehen Stängel schon scratched oben, als ich in den Club reinkomme und ist so voll im Modus. Ich war so.
Ich bin einfach an.
Ah, der ist auch schon da.
Ich bin einfach
an. Dann komme ich am nächsten Tag völlig zerstört. Ja? Also wirklich mit dem letzten also wenn der Akku noch so 3% hat, schlurf ich da in den Kutter rein. Ja. Und da steht Stängel schon wie, ja, ich habe jetzt alle angeschlossen, ich brauche noch mal Mann, du bist doch gestern der Letzte, der aus dem Club raus ist. Jetzt
weiß
stehst du
auch.
Schon wieder hier. Du warst der Erste, weil er wahrscheinlich schon wieder im Kutter war. Hast du auch irgendwie gepennt oder bist du einfach direkt hergefahren? Hast du irgendwie einfach so zwei Koffeintabletten direkt aufgekocht, in die Ader geschossen und dann, was ist los, ey?
Ey, ich bin einfach an. Auch wenn ich so morgens aufwache, ich bin einfach an. Ich bin sofort da.
Das ist ein Mann, oder?
Das ist unfassbar. Ich will das auch noch auskosten, solange es noch geht einfach. Ja. Ich weiß auch nicht, warum.
Geil.
Das ist einfach, ich wach morgens auf und bin wie Duracell-Hase.
Ich bin müde. Ich sag dir, ich bin saulang müde.
Ja. Viel müde. Kurz viel zwischen müd. 15 und 16 Uhr einmal ein bisschen wach.
Aber dann auch wieder
dann bin ich schon wieder langsam müde.
Und dieses Autokino-Wochenende, das war für mich wie bei Asterix so diese 10 Prüfungen einfach. So jedes Ding, jeder Tag war irgendwas, ob ich Sound gemischt habe oder ob ich der Elton John gememt habe oder ob ich, keine Ahnung,
aber es gab aufgelegt habe. Es gab überhaupt keine Komplikationen, oder? So jetzt.
War einfach gut vorbereitet. Muss man sagen.
Man muss ja auch sagen, dafür, dass wir erst samstags wussten, was wir machen, haben wir ja schon eigentlich dienstags alles an abgehakt und waren so, ah ja, dann haben wir es doch. Und mittwochs haben wir uns auch einen Tag, wir haben uns noch zwei Tage gar nicht mehr hier getroffen. So, wir waren doch nur noch so, ah ja, wir kaufen noch ein bisschen was ein.
Ey, also ich muss wirklich sagen, ich habe mich so gut vorbereitet gefühlt, habe aber das Gefühl gehabt, dass wir, also die Vorbereitungen haben so früh angefangen wie noch nie, muss man vielleicht auch mal sagen. Wir sind nach Holland gefahren gemeinsam, gemeinschaftlich.
Haben wir gar nichts gemacht.
Da haben wir wirklich nichts gemacht.
Also wir haben immer nur
Im Gegenteil, wir hatten sogar so viele Rückschläge, dass wir am Ende weniger hatten.
Wir sind mit weniger aus Holland zurückgekommen, als wir hingefahren sind.
Ja,
ich glaube, wir schaffen es mal.
Ja.
Aber es war ein geiler Urlaub.
Ja, war super.
War mega. Ich habe meinen Schlüssel dort vergessen, es war alles toll.
Hast du ihn eigentlich wieder?
Ja, die haben mir wieder zugeschickt. Und es war alles toll. Und ich muss wirklich sagen, dann haben wir irgendwie so langsam angefangen. Dann hatten wir ja die erste Woche, wir nehmen uns ja immer so 14 Tage roundabout Zeit. Die ersten 7 Tage hatten wir so ein bisschen eine Idee, was wir machen. Und genau eine Woche vor dem Autokino-Event hatten wir eine Idee, die so alles andere vernichtet hat. Und das war diese, jo, wir machen es aufs Oktoberfest gemünzt alles. Und das wurde, und dann wurde es einfach nur dumm. Und dann haben wir alles schnell auf Oktoberfest gemünzt, 2, 3 Songs geschrieben, 4 Songs geschrieben, gefühlt in 3 Tagen alles fertig gemacht.
Eine Blaskapelle organisiert.
Eine Blaskapelle organisiert, Trachten organisiert, ein ganzes alles auf Oktoberfest gemimt. Der Emantas hat noch von uns irgendwie 22.000 Sachen geschickt bekommen, wo er Grafiken zu basteln musste. Ja. Dann waren wir am Mittwoch, saßen wir, ja, dann haben wir doch alles. Und das war wirklich komisch, weil ich habe mir gedacht, ey, ich glaube, wir stehen da am Samstag auf der Bühne und irgendwann merken wir, fuck, wir haben irgendwie gar nichts. Kennst du das Gefühl, dass du denkst so, ey, sag mal, ich glaube, es ist es, die Show ist es nicht. Ich fand's aber wirklich cool. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, es war richtig professionell, es war richtig schön, es war viel klarer aufgeteilt, es war nicht so viel Wusel-Wusel auf der Bühne.
Ja, das kommt aber durch die Preisverleihung. Mhm. Zweite Hälfte war ein bisschen länger.
Ja.
Die war vielleicht 10 Minuten zu lang, 1/4 Stunde zu lang, aber das war's.
Ja.
Meine einzige Kritik.
Gut, wir hatten ja diesen langen Film in der zweiten Hälfte auch, ne? Der ging ja auch zu lang. Den könnt ihr euch übrigens anschauen, Marriage Story im Autokino Story auf unserem Instagram-Kanal, wenn ihr Bock habt, im Unterstrich Autokino. Yo, Max.
Chrissy.
Und dann bist du erstmal weggeflogen.
Dann bin ich erstmal weggeflogen.
Ja.
War ich erstmal in Orlando, direkt montags. Das war auch auf jeden Fall Amok. Bin ja abends dann irgendwie so, ich konnte ja Prosecco-Laune gar nicht mehr gucken. Ich habe ja noch bei Alarmstufe B hinten an der Wand gestanden. Dann kam noch einer, hat mich vollgequatscht. Hat gesagt, für mich Zeit zu gehen. Dann bin ich abgehauen, habe mich ins Bett gelegt und habe wirklich bis morgens um 8 Uhr gepennt.
Ja.
Um dann mit Kumpel Hetzen nach Orlando zu fliegen, nach Disney World. Was
fantastisch. Rechte Hetze oder linke Hetze? Weil beides ist ja nicht cool, ne? Hm?
Wow. Ja, ich bin mit dem Tino dann nach Amerika geflogen.
Jetzt habe ich nachgeschnallt, okay, jetzt ist er angekommen.
Und es war sehr schön.
Die komplett mal ja, kaputt geworden, ja. Sorry.
Scheißegal. Disney World, Galaxy Edge, geil. Hört euch die Bandcamp dazu an. Was soll ich dich damit vollquatschen? Ich habe das
interessiert. Du hast ja alles schon erzählt.
Dich interessiert es eh nicht, deswegen könnte ich
dir. Stimmt überhaupt nicht, ist nicht wahr. Wie war der Flug? War der turbulent?
Flug war super ruhig.
Flug war super ruhig. Und hast du da was geguckt im Flugzeug?
Ja,
ich hab. Ah, da wollte ich hin! Maxi! Ich habe hier eine richtige Markus-Lanz-Überleitung geplant.
Richtige
Lanz. Und nick dich so an. Und denk mir so.
Ich habe auch gedacht, ich wusste schon, was hier geht. Ich habe gedacht, da will er hin. Auf die.
Lass
doch. Ja, okay. Ich hab nämlich Harry Potter geguckt. Oder Stein der Weisen. Auf dem Rückflug habe ich wirklich Harry Potter geguckt. Yeah, okay. Weil ich was gucken wollte, was ich kenne. Auf dem Hinflug habe ich 2 Filme geguckt. Also ich muss sagen, das Line-Up war diesmal wieder sehr, sehr gut im Flugzeug. Die Lufthansa hat da echt immer geile Filme am Start. Und ich habe 2 Filme gucken können, auf die ich wahnsinnig viel Bock hatte, gerade nach dem Wochenende, weil Parasite an dem Wochenende ja auch wieder so ein riesiges Thema war. Und ich saß im Flugzeug drin, habe zum Tino noch gesagt, ich so, ey, wenn die hier Parasite haben, ist das wohl das allergeilste auf der Welt. Und ich gehe durch, ich habe wirklich einen lauten Schrei gehabt und ich so, ja! So, weil ich gesehen habe, dass sie Parasite haben. Und direkt nebendran noch Peanut Butter Falcon.
Geil.
Den ich auch unbedingt die ganze Zeit sehen wollte. Und den habe ich auch noch geguckt. Und das waren, ich habe tatsächlich, man hat ja, der Hinflug ging ja 10 Stunden. Eigentlich hätte ich ja 4 Filme locker gucken können. Ich hatte aber irgendwie nur Bock, 2 Filme zu gucken. Dann habe ich mir Peanut Butter Falcon zuerst reingeballert und dann habe ich Parasite geguckt. Und das war dann auch, dann hast du natürlich auch einen geilen Schnitt, weil du halt einfach 2 wahnsinnig gute Filme gesehen hast.
Ja.
Ich erzähle ganz kurz was zu Peanut Butter Falcon, weil den hast du nicht gesehen.
Den habe ich nicht gesehen, ja. Das ist ja der neue Film von
Shia LaBeouf, oder mit Shia LaBeouf. Von wem der ist, weiß ich gerade gar nicht. Außerdem spielt noch deswegen auch die Anmoderation von Shia LaBeouf mit dem mongoloiden Jungen bei den Oscars, weil das der Typ ist aus dem Film. Mhm. Und jetzt habe ich auch verstanden, warum. Trotzdem war Shia LaBeouf in der Situation nicht cool. Hm? Was hast du?
Nichts, überhaupt nichts zu sagen.
Hast du was Böses gesagt?
Nee, ich habe gesagt Jack Black.
Ja, gut. Auf jeden Fall ist das ein ganz kleiner, süßer Film über im Endeffekt einen Jungen, der behindert ist, der mongoloide ist, also der auch im wahren Leben mongoloide ist.
Ist mongoloide die politisch korrekte Bezeichnung?
Naja, Trisomie 21...
Ich weiß es nicht.
Man darf auf jeden Fall Mongoloide sagen. Ich sage nicht Mongo. Also das sagt man nicht.
Aber das wäre dann nur die abgezogen.
Ja, aber sagt man doch.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Darf man
das sagen? Film nennen sie immer, Film beschimpfen sind immer als Spasti. Macht man auch nicht.
Nee.
Nennen die natürlich nicht Spasti. Wir sagen einfach der mongoloide Junge. Ist doch auch egal. Auf jeden Fall der Junge mit dem Chromosom zu viel. Und der spielt da eigentlich die Hauptrolle. Der ist in einem, der soll eigentlich in einem Behindertenheim wohnen, wohnt aber in einem Altersheim, weil die woanders keinen Platz mehr hatten, wird da von so einer ganz bezaubernden jungen Dame betreut, will aber die ganze Zeit ausbrechen, wohnt mit so einem alten Knacker zusammen im Zimmer, der auch geil ist, der auch ihm dann beim Ausbruch hilft. Er irgendwann, nachdem er mal wieder abgehauen ist, weil er so alle so verarscht hat, so mit irgendwie so einem Pudding, wollte er dann so rausrennen, das ist natürlich total der dumme Plan. Die kriegen ihn sofort und irgendwie nachts macht er dann die Gitterstäbe auseinander und macht sich, gelt sich komplett ein und flutscht dann da so durch die Gitterstäbe und der alte Mann sagt, ich habe nichts gesehen, so. Und er ist dann auf der Flucht und das ist halt alles in so einem Mississippi-artigen Land und er will eigentlich zu seinem Hauptidol, das ist so ein alter Wrestler, weil der gibt Wrestling-Kurse. Er hat da so eine VHS-Kassette und da sagt dieser Wrestler immer, er gibt Wrestling-Kurse. Mhm. Diese Kassette ist natürlich sau alt, aber er will halt dahin. Und dabei trifft er dann Shia LaBeouf, die Rolle, die von Shia LaBeouf gespielt wird, der ein Fischer ist, der aber ohne Lizenz geangelt hat, der sich mit anderen Typen verscherzt hat, die dem auf die Fresse hauen wollten. Dann hat er denen was angesteckt und jetzt ist er auf der Flucht vor so Hillbilly-Fischertypen, die dem halt auf die Schnauze hauen wollen. Und die beiden treffen dann durch einen Zufall aufeinander auf so einem Boot, weil die beide sich da verstecken. Und treten dann sozusagen gemeinsam ihre Reise an und dann kommt noch die junge Frau, die den Jungen betreut hat, die kommt dann auch noch dazu, weil sie den halt sucht und die kommen dann halt so, die sind dann auf der Suche nach diesem Wrestler und es geht halt um seine große Liebe zum Wrestling, es geht um Freundschaft, es geht um das Außenseitertum, es geht erstmal wie die so...
Wie bei uns, es geht um Freundschaft, es geht um das Außenseitertum und Wrestling.
Ja, und um einen behinderten Jungen. Ja. Ja. Ja, das ist ein ganz kleiner Film, der mich sehr verzaubert hat.
Ja. Ja, ist doch gut.
Sorry. Das ist ein Scheißkerl.
Und,
ich fand den wirklich saugut. Ja, ich glaube, dass du den auch mögen würdest.
Ja, ich glaube auch, dass du den mögen würdest. Ich habe einen Trailer gesehen, den fand ich total süß. Und wie sieht das aber aus? Wo kann man sich den jetzt angucken? Gerade nirgendwo.
Der kommt am 10. April auf Blu-ray und wahrscheinlich dann ein paar Tage vorher. Die digitalen Releases sind ja immer ein bisschen früher.
Ja.
Also ich schätze mal, dass der in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich dann so langsam auf iTunes und Co. erscheinen wird. Also es ist ein sehr süßer, kleiner Film. So alles in solchen grünen Tönen. Wie das Plakat auch, sieht der ganze Film aus.
Ja.
Wahnsinnig süß, aber wahnsinnig klein. Also
weil das ja auf diesen kleinen Monitoren im Flugzeug, ne?
Wahnsinnig kleiner Film.
Wahnsinnig kleiner Film.
Wahnsinnig kleiner Film. Harry Potter auch wahnsinnig kleiner Film.
Wie groß sind die jetzt mal ehrlich? Das interessiert mich.
So? Also vielleicht so.
Wie ein iPad?
Ja, so.
Also es geht schon.
20 Zentimeter?
Ist klar, oder?
Ja.
Und das ruckelt auch nichts?
Ich habe ja so eine Reihe gehabt, dass ich ein bisschen Beinfreiheit habe. Habe ich mir wenn du die erste Reihe der Economy nimmst vor der Premium Economy, dann hast du ja Beinfreiheit. Wie als würdest du in der Economy sitzen, zahlst du aber nur Economy.
Genial.
Und dann kriegst du so einen, den klappst du dann an der Seite raus und hältst ihn dir so vor die Nase und dann kannst du ihn ja relativ nah dran machen. Dann ist auch scheißegal. Ob der jetzt, ist ja nicht da hinten.
Aber wollen diesen Platz nicht alle?
Ja, wir haben es sau früh gebucht.
Ah, okay. Verstehe. Und da kann man sich Plätze auswählen.
Wir konnten das. Normalerweise kannst du auch das erst später, aber wir haben irgendwie, ja. Ich glaube, wir haben auch extra dafür gezahlt, dass wir schon vorher ausruhen.
Ah, okay, cool.
Weil wir diese Plätze halt haben wollten. Und das war auch ganz gut. Die hatten wir beim Rückflug auch. Wir hatten es in beiden.
Mega.
Ja. Sitzt halt die ganze Zeit vor den Premium-Arschlöchern. Aber, naja.
Wie vor den Premium-Arschlöchern?
Ja, da vor dir sitzt ja dann schon die Elite.
Die Business Class.
Ja, ein bisschen mehr Elite. Die ganz Business sitzt ja abgeschirmt.
Nee, First ist doch abgeschirmt, oder? Es kommt noch erst Economy.
Stimmt, Business ist nochmal ein bisschen abgeschnitten.
Business ist doch...
Du läufst ganz kurz durch die Business,
ja.
Dann kommt die Premium Economy und dann kommt die Economy. Und die Dings, also wenn du einsteigst...
Premium Economy gibt es auch noch.
Und links zum Flugmann...
Piloten.
Links zum Flugmann hin. Ja. Da, auf dem Weg, da ist die First Class.
Aber die First Class ist ganz klein, ne?
Ja, ist ganz klein, haben auch ganz kleine... Ganz klein.
Da ist auch alles ganz klein, ne?
Das ist ganz klein. So. Aber da würdest du gerne
mal. Ich hab dir das ja vorhin schon mal erzählt mit dem Zug. Das kann ich ja gerne nochmal erzählen. Also, die Situation ist ja wie folgt. Das ist gut für die Leute, die zugucken können. Wenn das Handy, ich habe jetzt hier ein Handy, ein handelsübliches iPhone, ne? Wenn das jetzt ein Zug ist, ne? Ein Zugabteil. Zweiter Klasse. Dann, es ist ja jeder Waggon ist ja von der Physiognomie her gleich groß. Das ist ja nicht so, dass der eine Waggon so riesig klobig ist und der andere ist dann ganz schmal, würde überhaupt keinen Sinn machen. Sondern die sehen ja alle gleich aus. Und dann kommst du rein in der zweiten Klasse. Und in der zweiten Klasse, das kennt jeder, hast du zwei Sitze rechts neben der neben dem Gang und links neben dem Gang auch wieder zwei Sitze. Das heißt, es sind immer vier Sitze pro Reihe. Ne? Vier Sitze. Manchmal hast du auch nur so einen Sitz an der Seite, aber meistens hast du zwei. Und dann gibt es aber auch die erste Klasse in der Bahn und die ist ja doppelt so teuer. Aber bist du schon mal erste Klasse gefahren? Ja.
Nee.
Die ist wirklich, ich fahre das relativ häufig, weil ich sehr viele Bonuspunkte habe und die setze ich immer ein. Die ist nichts Besonderes. Es ist genauso. Nur man wird bedient, man muss nicht ins Bordbistro. Und das andere Thema ist, du hast so ein bisschen, du hast ja Stoffsitze in der zweiten Klasse. In der ersten Klasse ist es eher so Ledersitze. Mhm. Und die sind ein bisschen größer, die Sitze auch. Ne? Du hast ein bisschen mehr Freiheit so für dich irgendwie. Aber wie kann das sein? Du hast ja da auch vier Sitze pro Reihe. Wie kann es denn sein, dass du da mehr Platz hast, als du in der zweiten Klasse hast, obwohl es ja die gleich, also der Wagen ist gleich groß. Der Wagen, der Grundwagen, der Platz ist gleich groß. Es sind gleich viele Quadratmeter Platz wahrscheinlich sogar. Die Sitze sind größer in der ersten Klasse als in der zweiten Klasse. Bei beiden hast du aber vier Sitze pro Reihe. Das bedeutet, was ich glaube, ist, dass die da oben in der zweiten Klasse extra die Sitze ein bisschen kleiner machen. Weil größer können sie anscheinend machen. Das sieht man in der ersten Klasse. Und in der zweiten Klasse machen die extra ein bisschen kleiner. Die damit da man oben, sich oder? Kleiner fühlt. Wie beim Snowpiercer. Mann. Weißt du noch den Snowpiercer, den Film, den wir geschaut haben? Mhm,
der gleiche Typ, der Parasite gemacht hat.
Das ist ja eine geniale Überleitung. Ich werd mein Club heute. Das glaub ich nicht.
Der Parasite gemacht hat und The Host gemacht hat.
Ja. Host, keine Ahnung, tatsächlich. Überhaupt gar keine Ahnung.
Dummer Film.
Okay.
Parasite habe ich auch geguckt im Flugzeug.
Habe ich auch geschaut.
War ja ein Riesenthema bei uns.
Habe ich in der Bahn geschaut, tatsächlich sogar.
Was?
Ich habe es in der Bahn und im Flugzeug geschaut.
Guck mal.
Wahnsinn.
Im Autokino, immer am Traveln. So aber trotzdem unterwegs. Auch immer am Worken. Noch in der Schlange vom Millennium Falcon habe ich auch noch hier Filme reingeballert.
So Leute, sind wir unterwegs die ganze Zeit.
Ganze Zeit, immer wieder. Nee, habe ich nicht. Parasite, ja, wir haben ihn nicht gesehen. Den Film des Jahres für viele. Der Film, der den Oscar gewonnen hat für bester ausländischer Film, für bester Film. Es gab es noch nie in der Geschichte des Oscars. Wahnsinniges Ding. Trump hat eine wahnsinnig dumme Rede auf diesen Film.
Trump hat was zum Film gesagt?
So, have you seen this movie? I haven't seen it. I don't know if it's good. What's about... Und dann redet er auf einmal so vom Winde verweht. So sagt so, warum gibt's nicht mehr so Filme wie vom Winde verweht? Man ist so, alter Trump, halt, this was a good movie. Gun with the Wind, this was a good movie. Du bist so, Mann, Alter, du bist einfach nur ein Meme. Wie kannst du, wieso hat dich noch keiner erschossen? Ich verstehe nicht. Ja, Parasite. Wahnsinniger Hype. Gab ja aber auch dieses Ding in unserem Freundeskreis, dass wir uns immer so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, auch auf der Bühne. Ja. Weil Marek, der mit dem du Prosecco Lounge zusammen machst, der ja gesagt hat, so
ein Bekannter von mir.
Er fand ihn nicht so gut.
Ja.
Er fand ihn nicht so gut.
Fand ihn gar
nicht gut. Alle anderen sagen natürlich so, also egal ob das Dominik Porschen war oder sonst was, alle waren ja so, ey, das Ding ist der Wahnsinn. Und natürlich dann noch zwei Oscars und sonst was. Und dann guckt man diesen Film natürlich mit einer wahnsinnig hohen Erwartung. Und will verstehen, was alle sagen, inklusive auch, man will auch verstehen, warum Leute sagen wie Marek, dass sie den Film nicht so gut fanden, 100%. Und dann ist man einfach mal gespannt.
Ja.
Und ja, du darfst gerne, wenn du magst, ein bisschen was zur Story sagen.
Boah, ich habe das schon mal versucht, in der Sprachnotiz zusammenzufassen. Das hat saulang gedauert, aber ich kann es probieren. Der Film ist eigentlich unterteilt in zwei Hälften, kann man so ein bisschen sagen. Und in diesen zwei Hälften sieht man wie so zwei Hauptschauplätze. Um die es hauptsächlich geht. Zwei Hälften, weil irgendwann ist wie so ein Punkt im Film erreicht, wo man sich denkt, hä, jetzt haben wir doch wie das Ziel erreicht und ab dann geht aber erst die eigentliche Geschichte los.
Ja.
Die Vorgeschichte ist so ein bisschen folgendermaßen. Man sieht im Korea lebend, erstmal zur Situation Koreas, ist relativ, das Problem ist, dass du hast mich gerade sagen, gut, ich wusste nicht, ob du lachst oder gähnst. Die Situation Koreas war.
Vielleicht beides.
die Situation war wie folgt. selbst sehr gut ausgebildete Menschen kriegen keinen Job. Das bedeutet, alle müssen irgendwie schauen, wie sie über die Runden kommen. Die paar, die das große Glück haben, eben in einem Job zu sein, sind meistens Leute aus der Tech-Branche, die irgendwie, keine Ahnung, mit Software oder sonst irgendwas ihre Kohle machen oder bauen Roboterarme oder was weiß ich. Nun ist es so, dass die Familie, um die es sich da dreht, das ist die Familie Kim. Ist doch richtig, oder?
Heißt? Ich weiß mit den Namen.
Ich glaube, es ist die Familie Kim. Fragen.
Ich habe den auf Koreanisch geguckt mit englischen Untertiteln.
Na klar. Kommt einfach besser, ne? Manche Dialoge
Nein,
sind da besser.
Es gab nichts anderes auf Lufthansa. Es gab nur das. Du konntest nichts auswählen. Okay. Es gab nur Koreanisch mit fest drauf installierten englischen Untertiteln. Okay, den habe ich mir dann so reingefahren.
Ich habe es auf Deutsch geschaut, tatsächlich. ich finde es total geil. Das haben ja wirklich Leute zu mir gesagt. Ich habe den auf Koreanisch geschaut und das fand ich irgendwie geiler. Wo ich mir gedacht habe, Hals, Maul! Halt einfach das Maul. Und, jo, die Situation ist so, diese Familie ist aber, lebt in wie in einem Rattenloch, kann man eigentlich sagen. Ne? Es ist
ganz
wie
enge
in so einer Gosse, da wo alle ihr Dreck hinkehren, wie in so einer Ecke, wo man hingeht, nachts, wenn man besoffen ist, in die letzte Gasse, wo man hinpisst. Die Szene wird dort auch ein paar Mal gezeigt.
Wie dieser Typ immer in die Scheibe pisst.
Genau. Oder? Und die leben da zusammengekerchert. Aber man muss aber sagen, ist eine sehr optimistische Familie.
Eine sehr taffe Familie, eine sehr witzige Familie.
Witzig auch. Sind die, die haben auch was in der Birne.
Ja.
Und sind alle sehr, sehr gut ausgebildet und jeder kann irgendwie was und jeder hat so seine Stärken und jeder hat auch seine Träume und irgendwie wirken die alle so, als wäre das hier gerade nur so eine Durchgangsstation. Ja. Als hätten die irgendwie noch die Hoffnung noch nicht verloren.
Ja.
Und das macht den Film auch ganz angenehm. Entscheidend ist, dass während man diese Sachen sieht, ist es immer alles sehr, sehr eng und sehr, sehr klein gefilmt und es wirkt alles immer so dreckig und auch dunkel. Und dann kommt irgendwann ein Bekannter des Sohnes der Familie Kim zu dieser Familie eben hin und sagt so, hier, hör mal zu, hier, ich schenke dir einen Stein. Habe ich keine Ahnung warum. Ich schenke dir einen Stein, den wollte ich dir einfach schenken, bitteschön. Dann wird dieser Stein überreicht. Und dann sagt er, übrigens, by the way, ich mache ein Jahr lang ins Ausland. Wenn du Bock hast, kannst du meine Stelle antreten. Ich bin Englisch-Nachhilfelehrer bei so einer reichen Familie. Komm doch einfach mal mit, lern die mal kennen und tu so, als wärst du auf der gleichen Uni wie ich und hättest da deinen Abschluss gemacht. So, das wird ein bisschen rumgefaked. Das funktioniert alles. Er kriegt diesen Job. Wahnsinnig reiche Familie. Mutter sehr naiv, Vater viel auf Reisen, viel am Arbeiten. Die Kinder, zwei absolute Autisten. Der eine ist so ein, der denkt, der wäre Jean-Michel Basquiat, mal die ganze Zeit so Kronen und also richtig, das sieht einfach eins aus wie so Basquiat-Malerei. Die Tochter ist, ich weiß gar nicht, was die vorhat, aber die braucht halt auf jeden Fall die braucht ja die Nachhilfe, die braucht ja die englische Nachhilfe. Und der Sohn ist halt künstlerisch interessiert. Gut, und der Vater ist halt viel nicht da. Und in diesem Haus gibt es verschiedene Bedienstete. Zum Beispiel es gibt einen Fahrer, es gibt eine Haushälterin, es gibt und es gibt diese zwei Kinder. Und diese zwei Kinder, denen wurde jetzt dieser Englischlehrer zugeteilt. Dieser Englischlehrer ist der Herr Kim. Der kommt rein als der Sohn dieser anderen Familie, gibt sich auch als jemand anderes aus. Und
schon geil, wie sie die Unterlagen faken.
Ja. Ja,
das ist schon geil, wie sie da, weil du halt immer merkst, und das finde ich so geil an dieser Familie, an dieser armen Familie, dass alles, was die machen, die nutzen immer die Mittel, die sie haben, aber die nutzen sie so endlos aus. Also das merkst du am Anfang schon, wie sie da durchlaufen mit dem Handy so zur Decke, weil sie irgendwie WLAN bekommen wollen,
genau,
und sowas,
ja.
Ne, und so. Und auch dann, wie sie diese Unterlagen erstellen, das habe ich schon geliebt. Das fand ich richtig, richtig geil, genau. Also mit diesem gefakten, ja, Zeugnis und so.
Und man muss sagen, diese ganze Geschichte, wie das so abläuft, es ist relativ witzig, macht Spaß, sich das anzuschauen. Es ist sehr, sehr komödisch auf eine Art.
Ist ein bisschen, witzig, ja.
Ja, ist ein bisschen witzig gemacht.
Ist gut
und
gefilmt.
Ist sehr gut gefilmt. Und das Ziel dieser Familie Kim ist im Prinzip, jede Stelle im Haus mit einem eigenen Familienmitglied zu ersetzen.
Genau, so, aber die dürfen nicht wissen, dass die Leute eine Familie sind, sondern die müssen so tun, als würden die sich untereinander nicht kennen.
Weil es wird die ganze Zeit so ein bisschen gemauschelt von wegen, ey, hör mal zu, irgendwas stimmt mit deinem Fahrer nicht. Dann versuchen sie den Fahrer irgendwie rauszumobben.
Das ist so schon geil, auch mit diesem Pfirsichstaub und sowas.
Ja, ja, mit dem Pfirsichstaub, absolut.
Großartige Szene.
Die Haushälterin, die da schon ewig war, fliegt dann irgendwie raus. Und ein ganz entscheidender Punkt im Film, die Haushälterin, das wird nämlich vorher erzählt, hatte wohl eine enge Verbindung zum eigentlichen Hausbesitzer, der ein bekannter Architekt war, der dieses Haus auch nach gewissen Begebenheiten gebaut hat. Der ist dann aber da raus aus diesem Haus. Die Haushälterin hat aber darauf bestanden, dass sie bleibt und der Architekt hat quasi das Haus weiterverkauft mit der Haushälterin drin. So auf eine Art, so von wegen, ach, komm, ihr braucht doch eh eine Haushälterin, nimm doch die, die kennst du hier überall aus. Mhm. So hat es die neue Familie auch gemacht. Parker hießen die, glaube ich. Und die Familie, oder Park. Park oder Parker. Die neue Familie hat auf jeden Fall die Haushälterin behalten und die waren auch sehr, sehr glücklich mit ihr. Aber dann gab es ein paar Vorfälle und die hat auch ihren Job verloren, sodass die Mutter der Familie Kim endlich als das letzte Teil im Puzzle eingefügt werden konnte. Und sie haben es geschafft, die Familie Kim ist komplett zuständig für alle Bedienstetenarbeiten im Haus der Familie Park oder Parker. Und da ist der Film wie auf eine Art der erste Teil des Films vorbei. Dann fahren die Parks Zelten, die ganze Familie ist weg, alle sind unterwegs und die Familie Kim entschließt sich, naja, sowas wie eine Party zu feiern. Weil, naja, jetzt sind ja die Großen mal, sind die,
die Reichen sind jetzt nicht da.
Ja, genau, da tanzen die Ratten auf dem Tisch oder genau. Wie heißt das, wie geht dieses Sprichwort?
Wenn der König nicht da ist, tanzen die Ratten auf dem Tisch oder sowas.
Und die Katze.
Was?
Wenn die Katze nicht da ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
So, danke schön, Stecker. Wie genervt er das reingenommen hat.
Also er sagt drei Versuche über den Doppelab, dieses Sprichwort zu sagen.
Auch immer so, wenn der Hund nicht da ist, ja, passt der Käse genau auf den Tisch.
Was? Macht überhaupt keinen Sinn.
Ja. Und die betrinken sich da auch ordentlich und es ist sehr, sehr feucht fröhlich und es wird auch sehr, sehr viel rumgesaut. Es sieht ganz schön doll aus da, weil sie sich ja gedacht haben, sie haben jetzt Zeit. Und das ist so nervig, weil jeder, der diesen Film guckt, weiß genau, was jetzt gleich passiert. Jetzt passiert gleich was, ne? Naja, und auf einmal klingelt es an der Tür und die Haushälterin steht wieder da und sie hat was vergessen, sagt sie. Naja, also nach langer Überlegung, wie man es denn jetzt macht, wird beschlossen. Die Haushälterin sagt, ich habe übrigens die Kamera ausgesteckt drüben gegenüber, mich hat keiner gesehen. Ihr könnt mich einfach reinlassen. Nach langer Überlegung heißt es, ja komm, lassen wir sie halt rein. Ne? Mhm. Wer weiß, was sie hier vergessen hat. Dann wird die reingelassen. Und was sie vergessen hat in diesem Haus, ist die Frage, ob wir das spoilern sollen oder nicht.
Ich finde, das ist was sehr Wertvolles. Es ist was sehr Wertvolles und das macht ja auch den Film dann erstmal interessanter. Oder macht ja, das bringt ja dann eigentlich erst die große Wendung in den Film rein.
Und dann geht's auch weg von der Komödie.
Und dann wird ja dann switcht der Film, ja. Aber da kann ich auch sagen, dass dann noch die Familie nach Hause kommt, was zu meiner Lieblingsfilme-Szene im Garten führt, wenn nämlich sie unterm Tisch liegen.
Oh ja.
Und der Kleine sich der Warum Sohn
von. Ist das deine Lieblingsszene, weil du es geil fandest auch?
Ich finde, die Szene ist einfach, die ist unique. Die ist so einzigartig herausstechend. Ich fand es auch ein bisschen geil, aber ich fand vor allem auch, ich fand es auch super realistisch, wie die zwei sich so als so, eigentlich schon als abgestandenes Ehepaar, die schon zwei Kinder haben, sich da irgendwie so nochmal so ein bisschen aneinander aufgeilen, aber nur so halb und sowas. Und die Familie liegt unterm Tisch und weiß überhaupt nicht damit umzugehen. Der Kleine sitzt draußen in diesem Zelt, was er einfach da so in seiner exzentrischen Art, dieses Kind, was ja wahnsinnig laut ist, auch die ganze Zeit so wahnsinnig, auch so leicht Jonathan Mese-mäßig. Mäßig, Leute. Und die hat das Zelt dann da draußen im Garten in diesem krassen Regen aufstellt. Finde ich eine großartige Szene. Ja, das ist einfach ein geiles Bild. Also was der Film kann, ist Bilder, das kann er die ganze Zeit. Ich finde diese Familie Kim, die finde ich genius. Die finde ich in der Besetzung. Ich finde die alle vier großartig. Ich liebe den Vater. Ich liebe die Kinder. Also ich finde, die Tochter ist auch richtig stark.
Ich finde die eigentlich alle gut. Außer die Mutter jetzt halt.
Die Mutter ist jetzt nicht so herausstechend, aber die sind trotzdem, die vier sind großartig. Ich mag aber auch die Mutter von den Reichen.
Mag ich sehr gerne,
Die ist auch großartig. Der Sohn ist gut. Den Vater finde ich sehr unsympathisch, aber der soll auch so sein. Mhm. Also vom Casting her, die Putzfrau oder die Haushälterin, die dann halt noch wieder kommt, die ist halt unerträglich, ne? Finde das vom Casting, von den Bildern und sowas, ist das wirklich eine 1A-Leistung. Also das ist hat denen so Spaß gemacht zuzugucken, mal so frische Gesichter zu kennen, zu sehen, so die man noch nicht kennt, weil man die viele Leute in Hollywood kennt man halt einfach schon. Aber so alles nur so neue Gesichter, die einen so begeistern, das fand ich schon irgendwie total beeindruckend. Und es hat viel mit mir gemacht, deswegen fand ich das alles einfach nur geil. Wenn ich Kritik an Parasite üben müsste, und da kommen wir dann auch dazu, woran ich dann auch Marek in gewisser Weise verstehen kann, ich bin mit der letzten halben Stunde nicht glücklich. Ich finde die letzte halbe Stunde, die Metapher, die dahinter steckt, gefällt mir so mittelmäßig. Also auch das Ende finde ich so, ja. Ich glaube, ich hätte mir was anderes von dem Film gewünscht, aber das ist auch einfach natürlich, das ist das, was ich ja immer sage, was ich bei anderen auch immer hasse, wenn Leute sagen, der Film hat nach meiner Nase zu tanzen, er hat nicht nach deiner Nase zu tanzen, was der Regisseur will, macht er.
Und deswegen ist es auch komplett akzeptiert. Ich glaube, ich hätte mir eher noch mehr gewünscht, dass es zwischen diesen, dass es wie so eine Machtwechsel zwischen den Familien gibt. Das war so ein bisschen, was ich erwartet habe.
Ja, das habe ich auch erwartet, ja.
Dass jetzt eine Ebene reinkommt, im Endeffekt noch eine dritte Ebene reinkommt, die dann noch kleiner, noch verwinkelter ist. Auch diese sehr kryptische Regenszene da noch und sowas. Das sind Sachen, ich habe mir den jetzt heute nochmal gekauft, weil er jetzt rausgekommen ist auf Blu-ray. Und ich werde den auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich den genial finde und weil er mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und weil da ganz, ganz viel drin ist, was ich krass finde. Und ich will den einfach nochmal sehen. Ich will den einfach nochmal sehen und will den noch ein zweites Mal erleben. Wirklich nochmal zu Hause mit einem schöneren Sound, nochmal mit einem großen Monitor. Weil das verdient der Film, mhm. Ja, dass man den einfach nochmal in schön guckt, wenn man den schon nicht im Kino gesehen hat. Und ich würde sagen, so am Ende, boah, da gab es so zwei, drei Sachen, war ich so vielleicht, da hat sich vielleicht kurz sowas wie so ein bisschen nicht das, was ich jetzt mir gewünscht hätte, oder nicht das, was mir so hundertprozentig gut gefällt, aber ich kann im Angesicht dessen, wie der Film sonst so ist, einfach auch damit gut leben und natürlich auch die Entscheidung des Künstlers, des Regisseurs komplett verstehen.
Mhm.
Das ist ein großartiger Film. Der hat den Oscar auch verdient.
Finde ich auch, absolut. Gibt's von meiner Seite aus nichts mehr dazu zu sagen, außer dass ich mir auch denke, yo, ich würde den gerne nochmal auf dem großen Fernseher schauen. Und,
aber man hat Bock, den wieder zu gucken, finde ich. Ich finde den, weil er hat so viele Sachen, die ich so geil fand. Ich habe unfassbare Lust, den wieder zu sehen. Und das ist ja schon mal.
Ja, hätte ich auch. Hätte ich auf jeden Fall auch.
Also, als er heute Morgen im Briefkasten war, ich so, vielleicht gucke ich den heute Abend. Mhm. Weißt du, weil er einfach. Ich finde, er macht das mit einem, das ist schön.
Das finde ich absurd, dass du so bist. Ich könnte das ja nicht. Ich kann nicht so schnell hintereinander zweimal einen Film gucken. Ganz selten kann ich das mal. 1917 habe ich es geschafft. Aber ansonsten ist es ganz schwer für mich.
Man muss nur anmachen, Christian.
Bitte?
Man muss nur anmachen.
Du hast mir noch eine Serie empfohlen. Du hast dein Vater hat die uns, glaube ich, empfohlen.
Mein Vater hat uns eine Serie empfohlen, ja. Es gab ja mal, also vielleicht kurz dazu vorweg. Es gab ja mal eine Serie, die habe ich sehr geliebt. Die hieß Eastbound and Down mit Danny McBride in der Hauptrolle.
Ja.
Das ist auch eine HBO-Produktion über Kenny Powers, einen gestürzten Baseballspieler, den Danny McBride mit der Rolle seines Lebens spielt, der extrem gute Serie war, die vor 10 Jahren oder so rauskam. Es gab 4 Staffeln.
Will Ferrell als Autoverkäufer.
Auch Will Ferrell mit drin. Und Eastbound and Down finde ich wirklich genius. Dazwischen gab es noch eine Serie, die ich aber übersehen habe, von der ich jetzt erst gehört habe im Rahmen der dritten Serie, nämlich Righteous Gemstones, über die wir jetzt gleich reden. Gab es nämlich noch Vice Principals. Da spielt hier der.
Soll ich mal gucken, mir angucken, ob ich das nicht geschaut habe. Ja, erzähl weiter.
Da geht's um auch Danny McBride. Der am Anfang sieht man Bill Murray. Der ist der Direktor einer Schule, dessen Frau aber stark an Krebs erkrankt ist und er muss jetzt sein Amt als Direktor niederlegen und die zwei Vizepräsidenten der Schule kloppen sich halt um den Platz und
auch mit Warren Goggins.
Ja, auch mit Warren Goggins, der auch Baby Billy spielt. Baby Billy.
Das ist genial.
Baby Billy.
Das ist so geil.
Und davon gibt es 2 Staffeln, habe ich mir heute Morgen gekauft, viel zu teuer. 9 Folgen, 25 Euro auf iTunes, gibt es nirgendwo billiger, aber ich wollte es unbedingt sehen. Habe ich heute Morgen angefangen zu gucken beim Sport, 1. Folge, sehr gut. Und mein Vater hat mich auf die Righteous Gemstones geführt, die auf Sky Ticket, beziehungsweise Sky, beziehungsweise auch iTunes liegen. Und auch das habe ich mir am Wochenende in einem kompletten Stück reingefahren. 9 Folgen zwischen 50 und 30 Minuten. Und es dreht sich im Endeffekt um die Familie Gemstone, die sich ein Machtimperium aufgebaut hat als TV-Priester und die unfassbar reich sind. Es dreht sich im Endeffekt um 2 Söhne.
Ich muss mal rausgucken, wie die heißen.
2 Söhne.
Ja.
Plus eine Tochter, plus der Vater und eine Mutter. Die Mutter ist aber leider verstorben. Und der Vater wird gespielt von John Goodman.
Unfassbar.
Also dass
der wieder richtig gut aussieht.
Der schlank ist momentan. Ich bin ja eh großer John Goodman-Fan, ich lieb den. Und wenn man dann Danny McBride hat und John Goodman als Priester in so einer selbstgefälligen, arschigen Priesterfamilie, die halt sau viel Kohle hat und ihr Geld aber mit dem Glauben und dem Glauben an Gott verdient, das kann nicht schlecht sein.
Und Adam Devine, der nur eine Rolle kann, die hat auch schon in Modern Family gespielt. Das ist ja der Jüngste von den Geschwistern, der diese abgefahrenen Klamotten immer trägt.
Der immer so die Haare so hochgekriegt hat, ist Adam Devine. Ja, die Tochter ist auch großartig.
Also das ist ja vielleicht das, was die spielt.
Was die da am Ende, diese Dialoge mit
Eddie ihrem Patterson, BJ. Ey, das ist wirklich, wie die dem von ihrem ersten Mal erzählt. Das ist
Ey, die Szene. Ey, die Szene, oder? Ey, wie die von dem ersten Mal erzählt. Ey, da bin ich ausgerastet.
Ich auch. Ich konnte es nicht glauben.
Ich wusste, dass das eine Szene ist, die du liebst.
Ey, und ich, als ich gemerkt habe, wo diese Szene hinführt, ich war so, was? Das war genial.
Die Dialoge, alle Gespräche von der Frau. Und wen ich halt auch liebe, ist Keith.
Ja.
Keith ist einfach nur,
ja.
Keith ist gerettet worden von der Rolle von Adam Devine. Ich weiß nicht, wie der Sohn heißt. Gerade musst du mal den Namen raussuchen.
Tony Cavallaro.
Von Tony gerettet worden, ist so ein Ex...
Nee, sorry. Keith heißt eigentlich Tony Cavallaro. So. Der Sohn heißt Calvin.
Calvin, stimmt. Calvin hat ihn gerettet. Keith war so ein Altrocker. Und der steht immer so ein bisschen grenzdebil, den anhimmelnd. You're my hero. You rescued me. You're my hero. So einfach so ein alter Ex-Junkie,
ja.
Der bei dem da so im Haus wohnen darf.
Ja.
Na, und es dreht sich halt im Endeffekt um die Familie Gemstone. Wie sie so agiert, wie sie untereinander sich vergehen. Dieses riesige Grundstück. Jeder hat auf dem Grundstück ein riesiges Haus stehen.
Ich überlege schon seit gestern, wie ich über diese Serie reden will. Ich habe keine Ahnung, wie. Weil es ist so schwer zu erklären, weil es so wir ist teilweise.
Ja, eigentlich ist die Story ja... Also,
eigentlich sind es die Charaktere. Ne?
Eigentlich sind es die Charaktere. Und der Hauptplot dreht sich ja so darum, dass Danny McBrides Rolle erpresst wird mit einem Video,
genau.
Wie sie in Atlanta waren, auf so irgendeiner Jesus-Con oder sowas.
Mhm.
Und da halt nachts irgendwie mit seiner versammelten Mannschaft, der hat auch nur so Trottelfreunde, die alle so absurd aussehen. Dieser Dicke, dieser
Shane. Ey, wie viele Schwänze, Mann. Ich habe noch nie so viele Schwänze.
Das ist so geil. In jeder Folge sieht man einen Schwanz.
Ey, in jeder Folge siehst du mindestens einen Schwanz, ja.
Das ist geil. Und der wird halt erpresst mit einem Video, man weiß nicht so richtig von wem. Und es wird auch immer noch vom verlorenen Sohn gesprochen. Der hat nämlich mehrere Kinder und so eine aufgegeilte Milf zu Hause hocken, der Danny McBride. Und das dritte Kind, Gideon, der ist irgendwie nicht da. Man weiß nicht, wo der ist. Und dann geht's halt um die Erpressung. Und dann, wie man die Erpressung löst und dann auch wieder, dass Gideon auftaucht. Und darum dreht sich so ein bisschen die Serie. Der Plot macht überraschend viel Spaß. Der Plot ist viel
und
ist
auch
viel
wichtiger. Nicht nur so dumm funny, sondern manchmal ist auch ein bisschen spannend.
Spannend. Auch dann, mich hat es überrascht, dass man in der fünften Folge diese Interlude-Folge heißt, die heißt einfach nur Interlude, dass man eine Rückblende macht, dass man eine Folge macht, die komplett in der Vergangenheit spielt, in den 80ern,
ja.
Wo die Kids noch ganz jung sind, wo die Mutter noch lebt, wo man auch das Verhältnis bekommt zu Baby Billy.
Mhm.
Baby Billy ist nämlich ihr Bruder,
ja.
Der dann auch, sie ist ja tot, aber der immer noch so ein bisschen an der Familie dranhängt, der Tiffany hat, so eine geile Redneck-Alte mit so schlechten Zähnen, die ja immer diese...
Genial. Und wie er die immer so, unterdrückt.
Wie er die immer so unterdrückt.
Wie er immer so, wenn die reden will, einfach
who
so
wanna suck an old man's dick? Alter, ey. Die Sendung hat so ein bisschen nachgewirkt bei mir, aber ich glaube, es ist eine der besten Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich liebe das.
Ja.
Ich finde, es ist wirklich eine der... Also, der Cast ist genial.
Ich finde, es ist so fast auf the Boys-Level. So für mich.
Nicht geahnt. Null geahnt. Das gibt es bis letzte Woche nicht von gehört. Kam im September raus auf HBO.
Gibt schon eine zweite oder ist auf dem Weg?
Nee, die zweite ist auf dem Weg, ja.
Okay.
Danny McBride hat gesagt, das ist das größt angelegte Projekt von denen. Also größer als Eastbound and Down und Dings. Das soll viele Staffeln kriegen.
Mhm.
Ich liebe den Umgang mit diesem Ganzen. Ich finde, man könnte sogar, also ich hätte mir sogar noch ein bisschen mehr diesen Umgang, wie respektlos sie dem Thema gegenüber wie Religion sind.
Mhm.
Das kommt nicht so ganz durch. Aber so generell halt, wie sie diese Familie, wie skrupellos sie auch in dieser Stadt einmarschieren.
Das sind wirklich Kleinigkeiten. Auch wie er läuft, Danny McBride, ne? Wie er einfach läuft.
Danny McBride ist so ein Daddy, Alter.
Wie er so wegwippt, ne? Also das ist schon...
Ja, wenn sie so landen mit dem Flugzeug, was The Faser heißt, Alter. Und dann sie so, kommen da raus und laufen. Und sie sehen, ey, also das hat mich echt umgeboxt, ey.
Ja, das war krass. Das war wirklich einfach... Also ich muss auch sagen, das war mein absolutes Highlight, diese Serie zu gucken. Ich hab's ja extra dir noch nicht erzählt, dass ich's auch schaue. Sondern ich habe das so ein bisschen noch geheim gehalten, weil ich dachte so, da reden wir heute mehr drüber. Und es gibt so viele absurde Momente innerhalb dieser ganzen Serie. Was immer wieder geschreut ist. Ich finde zum Beispiel, John Goodman hat eine relativ zurückhaltende Rolle, weil ich glaube, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde es aber geil, dass er es macht. Danny McBride ist auch diese Szene, wie er das gesteht, dass er was er gemacht hat.
In dem Kino mit den Kindern,
Alter. In dem Kino mit den Kindern und wo er auch so sagt, so, ja, der Fehler. Und wie er auch so die ganze Zeit davon spricht, so nach dem Motto, es ist irgendwie auch gütig von ihm, dass er das, also er ist wie dieses Selbstgerechte, das er ja auch so drin hat die ganze Zeit. Das liebe ich, das ist finde ich das Allergeilste. Wie er so dieses, wie er das alles gesteht. Und dann sieht man wirklich so 20 Mal diesen Schwanz von diesem Chat, wo man, also ey, es gab wirklich so 2, 3 Szenen, da haben wirklich Männer die Hose runtergelassen und ich habe keinen Penis gesehen. Es sah ganz übel aus. Also ich habe wirklich 2, 3 Mal Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, mein lieber Scholli, ey.
In dem Dings, in diesem komischen Club sieht man ja auch immer Pimmel, in diesem, ja, in diesem Satanisten-Club, ja, wo dieser Kief dann so abrutscht.
Man sieht ja auch seinen Schwanz, wenn er in diesem Ding ist. Ey, das ist mir das Baby.
Das Don't wake the baby.
Also, ey, man muss wirklich dazu sagen, das ist eine Serie, wenn ihr Sky habt, dann könnt ihr das schauen. Wenn nicht, könnt ihr euch das kaufen. Du hast es auch gekauft, ne?
Ich habe mir es gekauft auf iTunes, aber das ist halt auf iTunes super scheiße, weil du kannst die Staffel nur auf Deutsch oder nur auf Englisch kaufen.
So ist aber auch auf Sky. Du kannst nur auf Deutsch oder Englisch schauen. Super nervig. Ich hätte es natürlich gerne untertitelt.
Ja, ich habe sie auf Englisch gekauft, mit englischen Untertiteln geguckt. Ist jetzt auch nicht super schwer zu verstehen. Aber ich finde es schon, ist glaube ich aktuell ein Geheimtipp. Ich habe es ja auch immer ein bisschen gepostet und es kommen so vereinzelte Kenner, die sagen so, ja man, Eastbound Down, Vice Principals, muss ich ja noch gucken. Aber es ist erstmal ist nicht so ein Riesending, weil es halt nicht auf Netflix steht. Du merkst halt heute, wenn es nicht auf Netflix oder Amazon Prime ist, dann ist es halt für die Leute gleich immer ein bisschen weiter weg. Ich finde, da lohnt sich die 20 Euro, sich die Staffel zu kaufen, weil das wirklich, das ist wirklich Comedy auf höchstem Niveau.
Absolut.
Und Danny McBride ist einfach ein Genie.
Aber das ist Comedy auf höchstem Niveau für Leute, die Will Ferrell Sachen witzig finden und die Danny McBride witzig finden.
Danny McBride hat so einen ganz eigenen Humor, ja, auch in Vice Principals. Er schreibt sich immer die gleiche Rolle eigentlich. Ja. Immer so dieser überhebliche, überhaupt die Fehler nie bei sich sehende Typ so. Aber ich liebe den halt. Ich finde, Danny McBride ist wirklich einer meiner Lieblingscomedians. Ich finde den so großartig.
Ja, das ist großartig.
Und ich hatte den so ein bisschen in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Aber ich fand, das jetzt wieder war, es war eine Genugtuung.
Das ist ein Meisterwerk.
Wir haben das am Wochenende durchgeguckt und wir sind wirklich ausgerastet. Mit die komplette Staffel, im Sonntag die komplette Staffel durchgeballert.
Auch dieser Stepptanz zur Abschlusskollekte und so, also wie Baby Billy, auch das ganze Introducing schon von Baby Billy, wie Alter, er in dieser Wanne liegt. Und also das ist schon alles so geil.
Geile Bilder
da drin. Da sind richtig viele geile Bilder,
diese, ja, dummen Bösewichte, auch diese Dubbischen, die dir ab, dieser Erpressertyp da, der auch so absoluter Vollspast ist. Ey, es ist wirklich, wirklich, und dann auch wirklich trotzdem emotional teilweise gut die Geschichte geschrieben. Es ist eine sehr gute Story.
Mhm.
Und hat einen Riesenhit, nämlich Misbehavior. Finde ich einen Riesenhit. Misbehaving von Baby Billy und
ja, auf Art.
Hör ich ständig auf
Spotify.
Running in the house with a pickle in the mouth. Liebe ich. Ist eine geile Serie. Sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, absolut.
Kleine Serie. Gucken gerade wahrscheinlich wesentlich mehr, weil es auf Netflix ist. I'm Not Okay With This von Produzententeam Stranger Things und Schreiber von End of the Fucking World. Und es schreit diese Serie so von der ersten bis zur letzten Pore. So zwei Hauptdarsteller aus dem S-Franchise, aus dem neuen S-Film da drin. Die rothaarige Lady ist die Hauptrolle. Und einer der Jungs ist noch sozusagen ihr Love Interest und ist eine ganz kleine Serie, 7 Folgen, 20 Minuten. Als die Serie losgeht, ist sie eigentlich schon vorbei. Viele Referenzen drin, spielt aber nicht in den 80ern. Die 5. Folge ist ein Zitat auf dem Breakfast Club, was ich super schön fand. Es geht im Endeffekt darum, dass sie abgefuckt ist. Sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen.
Mhm.
Und dem Bruder.
Und dem kleinen Bruder, der super sweet ist.
Der super sweet ist. Mhm. Der richtig cool spielt, wenn er diese Nudeln kocht und so. Das mag ich sehr. Und sie merkt, dass sie so langsam, immer wenn sie wütend ist oder wenn sie in Situationen gerät, die nicht cool sind, dass sie so wie Kräfte entwickelt und dass sie das Dinge anfangen, dass sie Dinge durch Telekinese-mäßig steuern kann.
Also Elfie-mäßig.
Ja, es wird so ein bisschen Elfie-mäßig. Und man sieht sie am Anfang jeder Folge immer irgendwie rennen. Also sind wir da schon weiter fortgeschritten in der Geschichte und sie ist blutverschmiert. Mhm. Und das löst sich dann noch in der letzten Folge auf, warum das so ist. Und sie hat eine beste Freundin, zu der sie auch irgendwie Feelings hat, und die aber sich gerade so in den Schulbully verknallt hat. Also
Dina.
Typen, der so ein richtiger Wichser halt ist.
Ja, ein richtiges Arschloch, ne? Das ist ein richtiger
Wichser. Ey,
wie der auf dieser Party auftaucht in der 2. Folge.
Wirklich, aber hat auch schon ein Gesicht, da willst du einfach nur rein.
Ja, mit diesem, der hat auch so richtig so eine Selbstgerichte.
Der hat so ein richtiges Arschloch-Face. Ich frage mich immer, wo die herkriegen.
Ja.
Das ist immer, ich guck das so, wo kriegt ihr immer diese Wichser her? Aber ja, das liebe ich. Fand ich richtig sweet, fand ich witzig, hat ein paar epische Momente, wenn er sich, also der Typ, wie heißt nochmal der?
Brad?
Es ist Brett.
Nee, wen meinst du? Den Sweeten? Den kleinen Stanley?
Ja, den sie halt so liebt. Stan heißt der, ne?
Stan, ja.
Stan, wenn der sich für die Party fertig macht, Alter, und er immer dann so diesen King of Rock'n'Roll Song hört. Ey, da sind ein paar Dinger drin. Es war eine richtig schöne, geile, kleine Netflix-Serie. Das ist wieder, irgendjemand hat auf, der Peter Dietz hat auf eine Facebook-Gruppe von uns geschrieben, so, das ist wieder eine dieser typischen kleinen Netflix-Perlen. Das fand ich eigentlich genau den perfekten Kommentar. Mhm. Ich finde auch, das ist die perfekte kleine Netflix-Serie. Und ich bin saugespannt auf Staffel 2. Mir hat die wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und die ist so kurz. Die ist viel kürzer als The Irishman. Also, und macht aber 20 mal so viel Spaß.
Ist halt dieser ganze Pennsylvania, 80er, Ende 80er schick, irgendwie so, wie das da alles aussieht, wie das alles eingerichtet ist.
Spielt ja jetzt im Jetzt. Ist trotzdem so, wie Sex Education auch. Ich finde die Zeit bei Sex Education, es spielt ja auch im Hier und Jetzt. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen ein paar Jahre zurück
an. Ja, genau, ja.
Und
ja,
das haben sie da auch ganz gut hingekriegt. Mag ja, ich aber, weil
sie sagt,
macht
ja selbst, sie sagt ja auch selbst, es ist so hier so eine Einöde und keine Ahnung was und redet darüber, wie man, sie sitzt ja immer, das ist ja immer dieses ikonische Bild, sie sitzt da ja da vorne, steht 3000 irgendwas Einwohner, hat dieses
genau,
dieses Kraftheim Pennsylvania. Und
tolle Bilder.
Wahnsinnig schöne Bilder.
Guter Soundtrack.
Das ist so geil gefilmt. Das siehst du zum Beispiel einmal, wenn zum Beispiel Stanleys Zimmer einmal introduced wird am Anfang. Das sieht total geil aus, wie sie das eingerichtet haben, wie das auch gefilmt
tolle
wird.
Tolles Szenenbild.
Super schön. Wenn sie zum ersten Mal in diesem Supermarkt ist, wo sie die Tüten aus dem Regal quasi klatscht. So, das ist auch super geil, wie der auch eingerichtet ist. Das sind so viele kleine, schöne Details. Sieht super aus, da merkst du, dass da Leute, dass das Leute gemacht haben, die vorher auch schon gute Sachen gemacht haben.
Oder? Trotzdem recht unaufgeregt.
Ja.
Aber ey, gerade so diese ganze Breakfast Club-Zitatgeschichte mit dem Nachsitzen in der Schule. Lieben wir sehr.
Die Folge habe ich noch vor mir. Aber ja, große Lust drauf. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Hat mir schon, ich wollte nur eine Folge schauen. Ich war schon irgendwie super müde, habe so im Bett gelegen, wollte eine Folge schauen. Dann ist so die zweite Folge gekommen und ich dachte, doch, die guckst du jetzt auch noch. Dann habe ich noch so die dritte Folge irgendwie geguckt. Also es hat mich total, kannst du super leicht wegsnacken, wie du gesagt hast.
Absolute Snacky-Serie. Ja,
super geil.
Macht sehr, 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 sehr viel Spaß jetzt auf Netflix und ist wirklich, ich hoffe, ich glaube, die zweite Staffel ist schon angekündigt, aber es läuft auch mega. Ist ja die ganze Zeit, man, bei Netflix gibt es jetzt irgendwie diese Top 10 immer. Und da war es die letzten Tage immer Deutschland auf Platz 1, 2, so. Altered Carbon kam jetzt auch eine neue Staffel raus.
Ja.
Das war immer so auf 1. Aber I'm Not Okay With This kam direkt immer hin dran, so. Und ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen draußen. Also,
okay.
Ist ein geiles Ding, macht mega viel Bock. Hab ich geliebt.
Stark.
Ja.
Ich auch.
Cool. Wir hätten zwar noch Sachen, aber wir müssen auch nicht mehr. Wir haben ja schon sehr viel Zeit. Wie du magst.
Was haben wir noch?
Ich habe am Wochenende noch 2 Filme geguckt, die jetzt auf Blu-ray erschienen sind. Also Yesterday ist ja schon ein paar Tage länger draußen und Ready or Not ist jetzt gerade rausgekommen. Ready or Not kann ich in 3 Sätzen abhandeln.
Ist im Endeffekt, erzähl doch was zu Ready or Not.
Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte.
Ich guck mal was dazu an.
Also wenn ich jetzt sage, es ist ein Horrorfilm, dann ist es eigentlich schon wieder falsch, weil ich weiß, dass du den gucken könntest. Du hättest keine Sekunde Angst, aber du hättest einfach nur der ist einfach nur drüber. Es geht im Endeffekt darum, dass Samantha Weaving spielt damit und die ist ja die, von der wir immer dachten, es wäre Margot Robbie, aber es ist nicht Margot Robbie.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe ein Bild von ihr und denke mir so, ist das Margot Robbie?
Ja, die sieht genauso aus. Die ist aus The Babysitter auch, das ist ein Netflix-Film.
Okay.
Und die heirateten sich in so eine ganz komische Familie ein, die in so einem riesigen Gruselhaus leben, ein bisschen wie Knives Out, aber noch mehr übertrieben. Und in der Hochzeitsnacht danach muss ein Spiel gespielt werden. Da wird eine Karte gezogen. Und es gibt eine Karte, die ist gefährlich, weil die heißt Hide and Seek. Und wenn sie die ziehen sollte, dann heißt das weiß sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie von der ganzen, dass sie muss sich verstecken, also sie zählt bis 100 und dann sucht die ganze Familie sie, alle Kinder, alle, und einer muss sie umbringen in dem Haus. Und weil sie geopfert werden muss für den Hausbesitzer, der dieses Haus mal besessen hat. Und wenn sie eine andere Karte zieht, wie Mau Mau oder Schach oder sonst was, dann ist alles gut. Und sie zieht natürlich die Hide-and-Seek-Karte und versteckt sich, weiß aber noch nichts von dem Glück. Und auf einmal sieht sie halt dann, wie einer mit einem riesigen Gewehr rumläuft und aus Versehen eine der Hausmädchen abknallt, weil er denkt, das wäre sie.
Wow.
Und dann ist sie auf der Flucht in diesem Haus und wird halt von dieser Familie gejagt. Und ihr Mann, der will das natürlich nicht, aber er jagt sie dann trotzdem, versucht ihr dann zu helfen. Und Adrian Brody
versucht ihr zu helfen.
Er versucht ihr zu helfen. Adrian Brody spielt mit, was ich schon mal sehr lustig fand, weil Adrian Brody war ja früher bei OC, den habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Sie spielt eigentlich ganz gut, sind noch ein paar andere Leute dabei, die man so kennt. Und der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, der hat mich wahnsinnig unterhalten, der ist manchmal ein bisschen ugly, aber halt so ugly wie alle, also nicht mehr ugly als eine Splatter-Szene in Stranger Things, so, weißt du, so ab und zu ein bisschen bloody, aber so übertrieben, dass man es halt auch nicht
irgendwie... Kein Jumpscares?
Nee. Also, ich sag dir, die letzten 5 Minuten, Da habe ich einfach nur noch, da habe ich laut schreiend auf der Couch gesessen und konnte nicht mehr vor lachen. Das ist vielleicht das albernste Ende der letzten 3 Jahre im Kino. Das ist wirklich das dümmste Ende, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Da habe ich da gesessen, konnte ich nicht glauben. Das Ende ist so blöd. Es ist so drüber. Es ist so doof.
Ja, guck dir mal mit deiner Freundin. Ne?
Guck dir mal mit den Angsthasen. Ey, weil der ist nicht wirklich gruselig, aber ich habe damit sau viel Spaß. Der ist okay. Wirklich gut. Es ist de facto wahrscheinlich kein guter Film, aber der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und der hat halt auch ein geiles Bild, weil diese ganzen, die haben so eine dumme Tante, das ist so eine kleine, die hat immer so eine riesige Achsel an, also halt so dumme Figuren halt auch so. Also der ist irgendwie, der guckt sich wie so eine Mischung aus Knives Out, Adam's Family mit viel Blut. Keine Ahnung, so ist der irgendwie. Das ist ein guter Film, der hat Spaß gemacht. Den kann ich sehr empfehlen.
Hat auch keinen so schlechten Metascore. Ich glaube 60 oder 64, also ist okay.
Ja, der Dominik Porsche hat mir geschrieben, ich finde den mega geil, als ich den gepostet habe, dass ich den jetzt gucke. Also okay. Er liebt den auch. Das ist ein guter, Film. Guter Film für zwischendurch. Schöner Quatsch. Schöner Comedy-Splatter-Quatsch irgendwie.
Okay, ja gut, habe ich mal. Wer warst du die Angst hast? Wir suchen eh schon nach Themen. Ich hätte mich fast mit Max Richard Lissmann getroffen. Aber der war im Heimaturlaub leider. Deswegen ging es nicht. Sonst hätte ich das gemacht.
Dann noch letzter Film, Yesterday. Stimmt,
Yesterday hast du endlich geschaut. Ich habe den ja schon besprochen, glaube ich, im Autokino.
Ja, der Film, ja. Wo die Beatles verschwinden und auch Coca-Cola verschwindet und Zigaretten verschwinden.
Ja, genau.
Der Typ, der mit dem Fahrrad hinfällt, der erfolglos Musik macht. Ich habe mich sehr wiedergesehen, als er auf dem Festival in dem Zelt spielt vor 3 Leuten. Da habe ich auf der Couch gesessen und dachte, yo, den Moment kenne ich so gut. Ich finde den Film wahnsinnig süß, finde den wahnsinnig nett für zwischendurch. Hast du den gesehen, Stenger?
Ich habe ihn gesehen im Flugzeug, als ich nach Amerika geflogen bin.
Ach, geil.
Fanden auch sehr sweet.
Ja.
Vor allem, dass es ja nicht nur die Beatles nicht mehr gibt, sondern auch viele andere Cola. Dinge. Er bestellt Sachen.
Was ich krass finde.
Er bestellt Sachen im Restaurant und er bestellt zum Beispiel eine Coca-Cola und die.
Was? Pepsi?
Wir haben nur Pepsi. Es hat nur Pepsi. Coke. Und da gibt's immer so einen Schnitt. Das ist immer so der Running Gag, wie er quasi was googelt. So, zack, zack, zack. Ja. Eins, tipp, tipp, tipp. Und dann Coca-Cola und dann erscheint irgendwas anderes. Oder bei.
Beatles-Käfer.
Ja, der Beatles-Käfer oder George Harrison, da ist irgendein, keine Ahnung, irgendein General aus dem Ersten Weltkrieg oder irgend sowas.
Ja, immer dieser Google-Gag, ja.
Ja, immer dieser Google-Gag, ja. Es fehlen da noch ganz viele andere Sachen, aber verraten mir nicht alle, weil es sind echt lustige Sachen dabei.
Genau, und meine Lieblingsszene ist, wenn Ed Sheeran ihn trifft und sagt so, ey, probier doch mal,
hey, dude. Ed Sheeran, der sich auch selber spielt da drin, der ihn sozusagen entdeckt erstmal.
Ja.
Ich finde die Geschichte ganz süß. Ich fand das, diese zwei, die sich dann da irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer zusammentun und gefunden haben im Internet auf der Welt, die einzigen zwei, die das anscheinend auch erlebt haben, so wie er, von dem man denkt, die wollen ihm was Böses, die ihm gar nichts Böses wollen. Das Ende ist mir ein bisschen zu kitschig. Ja, es ist natürlich super drüber. Es ist ja das Mädchen aus Baby Driver noch dabei, die ist ja einfach eine der schönsten Frauen, die so die nächste Keira Knightley ist irgendwie.
Ja.
Ist Keira Knightley für dich auch so die perfekte Filmschönheit?
Ich finde die sogar noch schöner. Die.
Ey, Keira Knightley in vielleicht...
Tatsächlich Liebe?
Tatsächlich Liebe.
Ja, die ist mir da ein bisschen zu dünn, glaube ich.
Jo, das verstehe ich. Aber ich fand die...
Sehr skinny halt in dem Film.
Ich fand halt, das Gesicht war einfach makellos.
Ja, die hat ein wahnsinnig schönes Gesicht.
Ja.
Hat aber die Dings auch, die finde ich wahnsinnig schön, die da mitspielt bei Yesterday. So eine süße Geschichte. Ich verstehe, eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, das muss ich mal ganz kurz sagen. Es gibt ja auch Oasis nicht weil er sagt ja, es gibt Oasis nicht mehr, ne? Und es wird ja immer wieder darauf hingedeutet, dass er Wonderwall für sie gespielt hat und dass er sie zum ersten Mal beeindruckt hat mit Wonderwall. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht in die Story eingebaut haben oder ob das rechtlich nicht ging, weil das wird die ganze Zeit so aufgebaut, dass man sagt so, okay, Wonderwall ist so ein Riesenthema zwischen den beiden und Oasis gibt's anscheinend auch nicht mehr. Warum spielt er nicht für sie am Ende irgendwie Wonderwall so?
Weil Oasis extrem von den Beatles beeinflusst wurden vielleicht. Ich habe einen Einser-Abschluss, was Oasis angeht. Ich war Oasis Ultra in den 90ern.
Echt?
Waren mega. Also Oasis haben sehr viel von Beatles geklaut. Also sich inspirieren lassen, sagen wir mal so. Vielleicht ist das ein Rückschluss darauf, weil da es die Beatles ja nicht gab, Noel Gallagher, der von einem George Harrison inspiriert wurde.
Das ist schon klar. Aber warum wird dann trotzdem immer wieder das thematisiert, dass er Wonderwall für sie gesungen hat, früher in der Zeit, wo es die Beatles noch gab in seiner Welt? Und warum ist es wäre doch perfekt gewesen, hätte er am Ende auf dieser Bühne gestanden bei dem Ed Sheeran Konzert und hätte für sie gesagt, ich habe noch einen Song für dich und das vielleicht sogar bei ihr noch irgendwas auslöst, so obwohl keiner den Song kennt. Einen Song habe ich noch für dich und dann spielt er Wonderwall. So, keine Ahnung.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm so.
Das haben sie meiner Meinung nach ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob sie es vergeigt haben. Es gibt noch ein alternatives Ende, das habe ich mir noch nicht angeguckt auf der Blu-ray. Aber ey, am Ende des Tages, der Film tut niemandem weh. Das ist
ein super Feelgood-Film einfach.
Absoluter Feelgood-Film. Ich habe den irgendwie, ich habe da gesessen und ich hatte durchgehend ein gutes Gefühl im Bauch und hat irgendwie, ich habe mich echt eingemümmelt gefühlt von dem Film. Und zwar an einem Sonntagabend, ich habe erst Radio Net geguckt und dann den. Und das war irgendwie der perfekte Abschluss für so einen Sonntagabend.
Ja,
das absolut. War richtig, der hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Es war eine schöne Szene, da hat so ein Roadie-Buddy. Der Roadie-Buddy ist ein Schwarzer. Und er geht zum Ed Sheeran und sagt, ey, ich mag deine Musik, vor allem wenn du rappst. Und er so, echt? Und er so, nee, war nur ein Witz, überlass das mal den Brüdern. So, auch Ed Sheeran, sehr sympathisch gespielt, also sich selbst sympathisch gespielt. Ja, ist ein Feel-Good-Film. Einfach ist für mich was besser, auf jeden Fall besser wie irgend so ein Fast and the Furious Action-Kram.
Ja, voll.
Persönlich einfach
absolut bei dir.
Zack, ja.
Ist ein Film, der tut keinem weh, ist mega geil,
der tut recht snacken.
Will nicht so viel von einem.
Genau,
finde ich absolut. Finde ich eine absolut süße Geschichte.
Und auch ein schönes Paralleluniversum einfach mal so, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ist halt so eine Idee wie täglich grüßt das Murmeltier, ne? So eine unerklärliche Geschichte, die überhaupt nur so, ja, der ist halt vom Bus gefahren, okay. Und dann sind einmal kurz auf der Welt alle Lichter ausgegangen. Okay, alles klar. Was? Und es wird nicht begründet. Und das ist ja bei täglich grüßt das Murmeltier auch so. Warum wiederholt sich der Tag für ihn jedes Mal? Und auf einmal nicht mehr, weißt du? Es gibt ja keinen großen Grund dafür.
Ja, in dem Murmeltier geht es um Läuterung, so.
Ja, geht's halt ein bisschen um Moral.
Ja, so ja. Und dass ein böser Mensch zu einem Guten wird, also, ja. Aber klar, also, und auch wie Being John Malkovich, auch so ein Film. So, warum gibt es eine Tür in den Kopf von John Malkovich?
Ey, zweite Staffel von The New Pope, oder wie es heißt, ist draußen. Und jetzt ist nicht mehr Jude Law der Papst, sondern John Malkovich. Habt ihr das mal verfolgt? Hat das einer von euch geschaut? Gibt's auch auf Sky. Ich habe die erste Folge gesehen, die fand ich leider ein bisschen egal. Stingy, du?
Gar nicht, null.
No yo, dann würde ich sagen.
No yo.
Das war unsere erste Videofolge.
Na.
Wahnsinn. Wir haben ganz schön viel geguckt. Du hast ganz schön viel geguckt. Finde ich super. Und danke, Max, dass du heute mein Gast warst beim Autokino.
Sehr gerne. Das war Chris lädt ein zum Filmisch-Talk mit Gast.
Ja, genau.
Chris lädt ein zum Filmisch-Talk mit Gast.
Mit Gast. Dankeschön und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Leute.
Tschüss.
Möge die Macht mit euch sein.
Bye.